Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Ihnen und auch an uns, denn wir machen weiter mit den Dark Souls Diaries nach unserer Weihnachtspause. Da haben wir Schluss gemacht in den Shaded Ruins, haben gesagt, irgendwie geht's hier nirgendwo weiter, aber der Dom hat sich erinnert, da gab's ja noch einen Brunnen, ja, ein unerforschter Brunnen wartet darauf, endlich erkundet zu werden.
Ja, hallo. Und ich hätte nicht gedacht, was mich da am Grunde des Bodens erwartet. Also wir erinnern uns, oh Gott, richtig lange zurück, eine der ersten Folgen, als wir in Majula angekommen sind, da sind wir beide ja ziemlich frivol mal in diesen Brunnen reingesprungen, weil wir von oben sahen, da sind hier so Bretter quergelegt, da liegen auch Items. Dann haben wir beide festgestellt, ja, also es ist zu hoch, die Fallhöhe. Da habe ich damals sogar noch erzählt, im Ladebildschirm bei mir kam dann, wohl des Zufalls wegen, ein Hinweis darauf, dass es Zauber gibt, die den Fall Schaden verringern und so weiter. Da hatte ich schon den Hinweis, hier wird's wohl weitergehen, aber ganz ehrlich, ich habe halt gedacht, du springst da runter und kommst dann irgendwo wieder raus, aber das ist nur so eine kleine Itemhöhle. Es stellt sich heraus, das ist weitaus mehr als nur eine Itemhöhle, was schon ganz schön krass ist, finde ich.
Weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe schon immer gedacht, da unten versteckt sich nochmal. Weil, ja, weil ich habe immer gedacht, Majula ist halt eigentlich der neue Firelink Shrine. Das heißt also, ne, was gab's denn beim Firelink Shrine? Da gab's den Weg rauf in die Burg, da gab's den Weg runter in die Katakomben, da gab's den Weg runter Richtung geflutete Geisterstadt, Schnickidischnupp und so weiter. Also ich habe eigentlich schon gedacht, okay, hier sind wahrscheinlich auch wieder ganz viele verschiedene Abzweigungen und ähnliches. Versteckt nur diesmal. Also versteckter, als das damals der Fall war. Wobei auch der Weg in die Katakomben, glaube ich, das ist ja auch was. Ich bin auch schon dreimal über den Friedhof gepflügt, bis mir aufgefallen ist, dass es da noch diesen kleinen Weg runter gab.
Was ich so nach rückblickend super faszinierend finde von mir selbst, ist, dass ich hatte so diese zwei losen Enden. Zum einen, ich wusste, es ist dieser Brunnen und da ist unten immer noch hier dieses Itemgemenge und da geht kann man wohl hin. Aber zum anderen wusste ich gar nicht, wie ich das anstellen soll. Und da kam es dann eher zufällig, dass ich dann in Majula nochmal so aus meiner Ratlosigkeit heraus mit diesen ganzen NPCs und so gesprochen habe und dann auch wieder zu dieser Katze zurückkehrte, bei der ich ja also seit meinem ersten Besuch ganz zu Beginn des Spiels nie wieder gewesen war. Und dann bin ich mal bei ihr durchs Inventar gerollt und habe dann festgestellt, ach Moment mal, die verkauft der hier tatsächlich ausgerechnet nicht nur eine Vielzahl an Ringen, sondern auch den einen, den Silver Cat Ring habe ich mir aufgeschrieben, der tatsächlich nur dafür da ist, den Fallschaden zu verringern. Und das war der Moment, wo ich wusste, okay, zum einen, dieser Ring ist für diesen Brunnen da, ist ganz offensichtlich. Zum anderen, wenn es da ein eigenes Item dafür gibt, und das war auch gar nicht so billig, das wirkt für mich fast schon wie so ein Eintrittsschlüssel in einen neuen Levelbereich. Das hat mich dann schon so leicht darauf vorbereitet, aber trotzdem, dass man dann in ein ganz neues Areal, nämlich in das Grave of Saints kommt, das war für mich eine Überraschung.
Ich hatte diesen Katzenring ja schon vor einer ganzen Weile damals gekauft. Ich bin dann in den Brunnen rein, hab unten, da ist ja relativ noch sehr kurzer Wegstrecke schon das erste Bonfire. Und dann ist ja klar, dass das jetzt ein ganz neuer Bereich ist. Und dann habe ich da an der Stelle erstmal abgebrochen damals und habe gesagt so, nee, da habe ich jetzt noch keinen Bock drauf auf Grave of Saints. Das sah schon sehr nach den Katakomben aus, aus dem ersten Dark Souls. Und dann habe ich mir gedacht so, boah, ey, nee, da ist jetzt wahrscheinlich wieder hier Necromancer, Respawn-Skelette oder so. Das heben wir uns für später auf.
Ja, ich bin da runtergegangen und ich hatte als allerersten Gedanken, wenn man da war, ne, muss diese Planken da so ein bisschen kontrolliert runterspringen, beim ersten Mal hat es auch gar nicht geklappt, da habe ich dann schon direkt mich vertreten quasi und musste es nochmal neu versuchen, aber als ich es dann geschafft hat, da öffnet sich dann in der Wand so eine Öffnung von diesem Brunnenschacht, da kann man dann rein und dann kommt man auch schon zum ersten Bonfire und zum Start von diesem Grave of Saints Gebiet und was ich mir da halt vor allem dachte, war so ein Moment der Epik, der in Dark Souls 2 bei mir bisher immer sehr, sehr selten aufgetaucht ist, nämlich dieser Moment, in dem ich realisiere, die ganzen Stunden bin ich da oben rumgelaufen und hab hier Sachen gekauft und war beim Schmied und hab ewig versucht, diese Tür zum Schmied aufzukriegen und so weiter und so fort. Und die ganze Zeit laufen wir hier auf einem weiteren Level. Und der ist ja auch so nah an der Oberfläche, also viel näher, als wenn man jetzt irgendwie an die Areale unter der Erde von Dark Souls 1 denkt. Das fand ich, war so ein Gefühl, so ein richtiges, so ein, ach, Gänsehautgefühl, das hat mir sehr gut gefallen.
Ich fand, wie gesagt, also das das ganze Grave of Saints Gedönse, ehrlich gesagt, ich kam da an und dann hinterher, ne, nach, genauso, mir ging's ja genauso wie dir. Shaded Woods irgendwie überall mit der Nase an die Wand gestoßen und dann gedacht, so, alles klar, jetzt muss ich wohl in den Brunnen rein, ist jetzt Brunnenzeit angebrochen. Jetzt bin ich in dem Fall halt einfach da zu dem entsprechenden Bonfire hingeschnell reist und dann, es war halt echt so, ich habe gedacht, so, ich hab mir aufgeschrieben, ja, Katakomben lame.
Warum in lame?
Weil gefühlt irgendwie wie so ein Rehash erstmal, ne? Also einfach so das Gefühl, das wird sich gleich dann später in dem nächsten Gebiet sogar nochmal verstärken, dass das Spiel hier anfängt, Gebiete aus Dark Souls 1 irgendwie nochmal neu aufzulegen und für mich gefühlt in schlechter. Weil in den Katakomben, die Katakomben hatten diese, wenn du dich erinnerst, diese relativ coole vertikale Architektur noch wenigstens. Ja. Du bist da auch zwar durch ganz viele dunkle Höhlen gestopft und da waren überall so Grabnischen in die Wände eingelassen und da liegen Sarkophage rum und überall stehen Skelette auf. Aber es gab diesen zentralen Bereich, wo man dann so an der Seite langlief, wie in so einem Canyon, und dann schossen von der anderen Seite schossen Skelette auf einen und da war so ein Zickzackmuster an dünnen Brückchen, die sich da, ne, so, also so natürliche Brücken aus Stein, die da so auf verschiedene Ebenen dieser Katakomben führten. Als wäre der gesamte Katakomben-Level auch nochmal wie so eine große Katakombe angelegt, ne? Wo die einzelnen Ebenen, die einzelnen Stockwerke so auch so Einschübe sind. Und hier war es ja irgendwie so, ja, jetzt trabst du da halt durch diese dunklen Gänge mit den Sarkophagen und kommst dann halt sehr schnell auch in diesen Bereich, wo irgendwie das Spiel versucht, das war so mein Gefühl, mir meine guten Pharos-Lockstones aus der Tasche zu ziehen, ja. Also diese Puzzlesteine, die man dort in diese Pharos-Contraptions einsetzen kann, die dann bislang eigentlich immer eine Markierung freigeschaltet haben, die gesagt hat, guck mal hier, schlag doch mal gegen die Wand oder sowas, hier ist ein cooles Item für dich. Und das ist ja relativ kurz, nachdem man dann in dieses Grave of Saints reingeht, geht das los. Da ist auch hat es so zwei Ebenen, musst du dann in den ersten Stock hoch. Und da sind auf einmal so, weiß ich nicht, fast schon 10 oder so von diesen Pharos Contraptions überall. Und alle locken dich, so stopft die mir doch einen Stein rein. Und du ahnst schon, das ist jetzt so, okay, wahrscheinlich sind 70% davon sind sozusagen Nieten und beim Rest passiert vielleicht was Gutes.
Ja, da war ich, es hat mir auch nicht so gut gefallen. Also nochmal kurz bei mir zurück, dieser Moment wirklich, ne, der Erkenntnis, ui, das ist hier alles unter Machula, das ist ja schon ziemlich cool, das war toll. Dann der erste Moment der Ernüchterung, den du auch schon beschrieben hast, es ist nicht auf dem Niveau der Katakomben, auch jetzt nochmal, wenn man nochmal extra auch bei diesem Areal drauf eingeht, was Architektur und Gestaltung angeht. Ich meine, klar, wir sind hier wieder Themenfeld, sage ich mal, Katakomben, Sarkophage, Skelette und so weiter, aber in Dark Souls 1 erinnere ich mich, das war richtig bedrückend. Da waren ja so viele Särge in den Wänden und dann waren da auch diese Skarabäen, wenn du dich noch erinnern kannst, die an den Rändern so entlang gehuscht sind und diese ganz langen Käferketten ergeben haben. Das sah alles so morbide und auch krank aus und irgendwie auch antik und hatte eine Dimension, die wirklich beeindruckend war. Und dann hier im Kontrast dazu, klar, du hast die Sarkophage in den Wänden, aber es ist viel mehr erdreich, sage ich mal, zu sehen, wirkt viel weniger ausgebaut oder gut belegt, wenn man so im Hotel-Sinne spricht, und verliert damit schon was von seiner Epik wieder. Und dann dieser Moment mit den Pharos-Steinen, genau. Das war das, wo ich dann, ich bin ja eh kein Fan von dieser Mechanik, darüber haben wir ja schon gesprochen. Das war dann was, wo ich mir dachte, okay, hier gibt es richtig viele von diesen Contraptions, wo du die reinstecken kannst. Und nicht nur am Boden eine Vielzahl, auf beiden Ebenen, sondern auch an den Wänden. Und du, das war wieder so ein Moment, also ich habe ja dann einfach mal blind da meine ein, zwei Steinchen reingesteckt und hab gar nicht gewusst, was ich da mache. Und dann stellt sich heraus, wenn du die an den Wänden reinplatzierst, die sind direkt neben solchen Rattenstatuen angeordnet, dann beginnen diese Ratten eine ätzende Flüssigkeit auszukotzen. Wenn du durch die läufst, wird sofort wieder deine Rüstung, beziehungsweise die Wertigkeit oder der Zustand deiner Ausrüstungsgegenstände auf null gesenkt. Und das ist mir ein, zweimal passiert. vor allem, weil diese Pfützen auch permanent bleiben. Also die spucken dann einmal aus und dann hast du die Pfütze auf dem Weg. Und wenn du da nicht schnell durchrennst, was für mein Itembild ja quasi nicht möglich ist, sondern ich walze da so gemächlich hindurch, dann muss ich eigentlich schon Reparaturpulver zücken oder im schlimmsten Fall zurück zum Bonfire und dann nach Majula und alles gegen Seelen reparieren. Und das waren so Momente, wo ich dachte, och, also Spaß macht das nicht.
Ja, genau. Ich habe auch einen Pharos Lockstone eigentlich verbrannt. Und zwar, ich habe dann gedacht, okay, da ist einer im Boden, direkt, wo man sieht, da ist eine hochgezogene Zugbrücke. Ja. Und ich habe mir schon gedacht, das wird wahrscheinlich diese Zugbrücke aktivieren. Und so war es dann auch. Mhm. Habe ich noch gedacht, ne, Mensch, André, da warst du mal wieder richtig schlau. Hast dieses Spiel ganz schön ausgetrickst, hab mir auf die Schulter geklopft, bin über diese Brücke gelaufen. Und dann habe ich festgestellt, dass auf der anderen Seite ist halt ein einzelner Raum, in dem kann ich dann zwar hochlaufen, stoße dort aber wieder gegen eine hochgezogene Zugbrücke. Das heißt also eigentlich, das hat mir nur den Zugang zu diesem einen Raum beschert und dann hätte ich oben auf der ersten Etage, hätte ich genau so einen Pharos Lockstone reinstopfen können, ja, und wäre dann auf dem anderen Weg dort reingekommen.
Ja, ja. Ja, und ich finde halt, diese Lockstones, die sind nicht reichlich genug, um das dann so als kleinen Seitenhieb vom Spiel akzeptieren zu können, sondern das ist wieder in so Gefilden, wo ich denke, ach, ich weiß nicht, da geht mir eigentlich schon wieder die Lust flöten, hier noch weiter zu spielen.
Da ist auch irgendein Hoshi irgendwo links da, der warnt dich, glaube ich, so ein bisschen davor, dass du aufpassen sollst, wo du die benutzt. Ich hatte ja, zu dem Zeitpunkt vergleichsweise viele, also 5 oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt probierst du es auch nochmal aus. Genauso wie du habe ich da eine Niete gezogen. Bei mir war es nicht so, dass das irgendwie Ratten mit ätzender Flüssigkeit waren oder ich habe sie zu schnell besiegt. Aber da fielen einfach quasi aus der Decke oder irgendwo fielen auf einmal welche runter. Auf jeden Fall das Einzige, was das mir gebracht hat, ist, dass auf einmal 3 Gegner runtergefallen sind, die ich dann besiegen musste. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, okay, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist so bis heute, da sind ja jetzt immer noch, weiß ich nicht, irgendwo 5 oder so von diesen Dingern, was auch immer, wie viele sind da ja noch offen. Mhm. Und ich frage mich natürlich bis heute so, ja, weiß ich nicht, wäre da noch was Cooles gewesen? Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, also das ist so ein frustrierendes Glücksspiel-Kack-Ding, ne? So nach dem Motto, hey, hier, komm, probier's doch, irgendwo könnte ja was Geiles sein, aber vielleicht verrannst du auch einfach nur diese wertvolle Ressource, die extrem limitiert ist.
Oh, da kann ich dir, also das ist jetzt, ich lasse das jetzt bei diesem einen Satz, aber kann ich schon dich und die Menschen da draußen vorbereiten, in einigen zukünftigen Folgen, wenn wir dann dort angekommen sind, bin ich an einer ganz ähnlichen Stelle jetzt gelandet und das wird nochmal ein Leiden und Sterben sein. Aber da kommen wir später dazu. Jetzt sind wir erstmal hier. Es gab nochmal einen Moment, da will ich dich auch fragen, ob du das auch erlebt hast. Ich nehme mal an, schon. Ich war zu dem Zeitpunkt offline. Das war noch die Ära des Mobile-Hotspots. Und da war ich dann ohne Internetverbindung unterwegs. Und da hat mich besucht ein NPC-Invader, während ich da gerade hier Lockstones analysiert habe. Und zwar Roy the Explorer. Hat der dich auch besucht?
Nee, der hat mich nicht besucht. Ach, ich muss aber auch dazu sagen, meine Online-Zeit ist jetzt erstmal wieder abgelaufen gewesen, weil der Schweinkram ist, du brauchst ja PlayStation Plus, also dieses Online-Bezahl-Abo der PlayStation, damit du Dark Souls spielen kannst im Online-Modus. Was ich ja schon wirklich eine ganz schön dreiste Nummer finde, weil, ja, für irgendwas, wo wirklich irgendwelche Server bereitgestellt werden müssen, ja, auf denen Leute spielen, auch das ist meistens ja Peer-to-Peer oder sowas, ne, aber, weiß ich nicht, so Zeug, wo von mir aus noch irgendwo auch mal ein Game Master ist oder weiß der Himmel was, ist mir egal. Auf jeden Fall, bei den meisten anderen Spielen sehe ich es irgendwie so ein bisschen ein. Bei so diesem asynchronen Multiplayer von Dark Souls kam ich mir echt verarscht vor. Und dann habe ich, als wir angefangen haben, habe ich mir gedacht, ja gut, ein Monat. Bis dahin sind wir durch. So, Problem ist natürlich, haben wir wieder länger gebraucht, dadurch, dass wir hier und da immer mal sagen, so, jetzt müssen wir jetzt noch was anderes machen und jetzt haben wir hier keine Zeit und dann war auch noch Weihnachten und sowas und jetzt ist mein Abo abgelaufen. Dann habe ich aber erstmal geschmollt und nicht neu abgeschlossen. Das heißt, dann gab es eine Phase, in der ich wieder nur offline gespielt habe, aus Protest. Ja, das ist so, da bin ich mal auf die Straße gegangen für die Rechte des kleinen Mannes.
Ja, sehr gut, da finde ich gut. Ich habe ja PS Plus schon seit 1000 Jahren, benutze das ja auch für diese Multiplayer-Spiele und so. Aber ich verstehe den Unmut. Apropos Unmut, Mut hat mir gemacht, dass hier eben dieser Roy the Explorer mal vorbeikommt, weil das war so ein netter atmosphärischer Moment. Also es war eine Kleinigkeit, aber ich freute mich einfach, dass ausgerechnet in den Ruinen da in diesen Kavernen ein NPC vorbeischaut, der The Explorer heißt, weil ich dann ganz kurz mich dieser Fantasien geben konnte. Ach, guck mal hier, Roy, der ist genauso wie ich gerade unterwegs, der guckt sich auch diese Kavernen an und jetzt kreuzen wir halt die Klingen. Aber allzu viel Spannendes ist dann da auch nicht passiert. Dass der Höhepunkt dieses Areals, der positive Höhepunkt, muss ich auch direkt vorauswerfend sagen, war dann erreicht, als ich das zweite Bonfire in diesem Gebiet gefunden habe. Das ist dann, wenn man in diesem Pharos Lockstone Areal sich befindet, oben quasi im ersten Stock. Das ist dann in so einem, ganz am Ende des Ganges, in einer kleinen, ja, Wandnische, in einem kleinen Raum. Und dieses Bonfire ist quasi der Checkpoint vor dem Bosskampf in diesem Areal. Und das war so, ich glaube, das ist so der Höhepunkt, über das man hier so sprechen kann in diesem Level.
Würde ich auch so sehen, genau. Den habe ich mir auch. Das ist tatsächlich die einzige längere Notizenpassage zu diesem Grave of Saints 3, außer mürrischen kleinen Stichwörtern. Ja. diesen Bosskampf, der ist gut, weil er mal einfach aus der Form ausbricht und nicht das übliche Strickmuster abarbeitet.
Ich beschreibe ihn gerne mal, er passt wunderbar zu diesem Areal, in dem wir uns befinden. Man tritt dann also durch eine dieser berühmten Nebelwände hindurch und dann befindet man sich erstmal in einem Raum, der erscheint wie die ganzen üblichen Räume auch. Es ist wieder ein Raum, in dem eine Reihe von Wandnischen offen liegt. Ich glaube, 1, 2, 3 Sarkophage sind auch unterwegs. Aber vor allem sind es ganz viele Wandnischen, die scheinbar leer sind. Und einige zeigen schon, da gibt es so Wanddurchbrüche in die Räume dahinter. Das sieht man aber nur so durch diese Wandnischen. Inmitten dieses Raumes gibt es dann auch noch so Rattenstatuen, die man auch schon kennt von den Ebenen davor, wo wir schon gesprochen haben, wo wir diese Pharos Locksteine platziert haben, wo die ätzenden Flüssigkeiten rauskamen. Und jetzt betritt der Bossgegner des Raums. Oder sollte ich vielmehr sagen, die Bossgegner betreten den Raum. Es sind nämlich viele und irgendwie auch nicht. Also, lassen Sie mich das erklären. Man betritt den Raum und plötzlich stürmen aus diesen Wandnischen Ratten heraus. Immer mehr Ratten, immer mehr Ratten. Es sind normale Ratten, die man in diesem Level auch schon kennengelernt hat, die einem davor auf dem Weg immer mal begegnet sind. Die sind für sich genommen eigentlich kein Problem. Aber es sind wirklich viele Ratten. Dutzende Ratten. Hätte ich noch eine PS4, hätte die jetzt wahrscheinlich mit ihrem Lüfter abgehoben wie ein alter Helikopter, weil sie den ganzen Kram berechnen muss. Also wirklich ganz viele Ratten. Und die Idee dieses Bosskampfes ist folgende. Man muss so lange gegen diesen nicht enden wollen scheinenden Ansturm der Ratten kämpfen, bis sich irgendwann die Bossratte mal herbei vergnügt und sich quasi am Kampf mit beteiligt. Und die muss man dann töten. Da geht dann der Lebensbalken auch wirklich runter und dann hat man gewonnen. Aber André, bis ich da mal dahin kam, das hat gedauert. Also ich habe ganz lange probiert und gerätselt und versucht, weil ich dachte, hier muss es doch einen Trick geben, außer einfach nur lang genug zu überleben.
Das Fiese ist ja vor allem, die Bossratte, wenn du sie erstmal hast, ne, dann kannst du sie ja anvisieren. Aber ansonsten ist da diese Horde, dieser Schwarm von Ratten, da musst du die scheiß Bossratte auch erstmal finden. Ja, du hackst da eigentlich auf die Ratten ein, bis endlich irgendwo sich an diesem Boss-Lebensbalken was tut und du denkst so, aha, da ist die Sau. Und dann willst du wirklich nach Möglichkeit unbedingt an dieser Bossratte dranbleiben. Und das Fiese ist ja auch noch, das Layout dieses Raums, der ist gespickt mit versteinerten Ratten oder Rattenstatuen aus Stein, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und das heißt also erstens, das macht die Wege für dich häufig eng. Du kannst nicht immer in jede Richtung deine Hechtrolle zum Ausweichen machen. Also ich bin ja eher flink unterwegs. Du machst das ja wahrscheinlich eher gar nicht. Nee. Aber du lässt dich vielleicht auf den Bauch fallen und dann sind die Ratten vor dir auch alle platt. Oder? Auf jeden Fall, es ist dadurch relativ eng und verwinkelt. Du kannst mit deiner Waffe überall immer mal wieder anstoßen an diese Statuen. Und das macht das schon herausfordernd, weil du durch dieses quasi wie so ein Labyrinth sozusagen aus Statuen hin und her rennst, versuchst immer ein bisschen jetzt wieder aus der Masse an Ratten rauszukommen, insbesondere damit die nicht in den Rücken fallen, willst aber gleichzeitig die blöde Bossratte nicht aus den Augen verlieren. Das ist fast wie so ein Hütchenspiel teilweise.
Ja, ich hatte ganz lange, also die Bossratte herauszusehen, das ging für mich persönlich. Ich habe mir eingebildet, ich glaube aber, es stimmt auch, die hat so ein bisschen schwärzere Fellfärbung, die hat wie so eine Tönung auf dem Haar, die, und auch, glaube ich, rot leuchtende Augen. mir viel schwerer, sie zu erreichen, weil die natürlich auch umgeben wird von diesen vielen anderen Ratten. Aber da erstmal hinzukommen, ich habe ganz lange gedacht, ich muss in einem Raum was machen, um mir diesen Bosskampf zu erleichtern. Ich bin dann hingelaufen, natürlich zu diesen Rattenstatuen. Ich versuche schon zu verniedlichen, um sie ein bisschen weniger bedrohlich erscheinen zu lassen. Ich bin zu diesen Statuen gegangen und habe gedacht, vielleicht muss ich ja ordentlich auf die draufschlagen. Wenn ich alle Statuen kaputt gemacht habe, was weiß denn ich, was dann passiert? Vielleicht kommt dann erst der Boss oder vielleicht kommen dann weniger Ratten, keine Ahnung. Nee, man muss einfach in dem Raum aushalten. Und das war wirklich nicht einfach, weil wir erinnern uns ja auch, mein Item, Bild und Kampfstrategie basiert ja darauf, zu blocken, Schläge zu schlucken und dann selber zuzuschlagen. Aber wenn ganz viele von diesen Tierleinen auf dein Schild draufschlagen, dann geht die Kondition aber auch richtig schnell flöten. Und wenn du keine Kondition hast, kannst du natürlich auch nicht zuschlagen. Und da musste ich sehr lange nach einer Strategie finden, um überhaupt lang genug zu überlegen. Und die Strategie bestand dann darin, tatsächlich sehr untypisch für meinen Charakter, in einer Ecke des Raumes erstmal zu stehen und zu kämpfen und dann, sobald die Ratten sich zu dolle als ein Pulk um mich herum formiert haben, durch den Raum zu rennen auf die andere Seite, um die quasi zu entzerren und dann wieder gegen einen kleineren Pulk kämpfen zu können. Und wenn man das häufig genug macht und nicht allzu dolle hängen bleibt, dann geht das auch. Aber wie gesagt, darauf muss man erstmal kommen.
Ja, das war auch meine Strategie, ganz genau so. Immer so lange stand your ground, ja, also die Stellung halten, bis es zu viel zu werden droht. Also das Gefühl hast, oh, wenn ich die jetzt da hinten angelaufen komme, auch noch an mich rankommen lasse, dann wird's auch schwierig, wieder rauszukommen, weil die blockieren dann den letzten Fluchtweg, der zwischen diesen Statuen noch frei ist. Jetzt muss ich aktiv werden und dann möglichst weit wegrennen, weil bis sie dir dann wieder gefolgt sind, dann sind sozusagen die Ratten, die ganz hinten sind, das sind dann die ersten, die dich erreichen, aber die sind dann erstmal wieder weniger und dann kannst du wieder da stehen bleiben und die aus dem Weg räumen und dann halt dich zu dieser Bossratte vorarbeiten. Ja. Mir hat das super gefallen, weil es mich auch erinnert hat, erstens an so klassische Horrormotive, ne? Mhm. So die Riesenratte ist ja wirklich ganz klassisch, da gibt's ja so 80er Jahre Horrorfilme noch tatsächlich und aber auch an diese Katakomben-Szene in Indiana Jones 3.
Ich musste auch dran denken, an exakt das, wie lustig, ja genau.
Ja, und ja, Indiana Jones 3 ist sowieso einer der liebsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und diese, zumindest in meinem Kopf existente Referenz, ja, das hat das Ganze irgendwie cool gemacht. Und wie gesagt, ich fand es halt einfach schön, dass das mal ein anderes System ist als, hier ist ein riesiges Monster, lerne seine Animationen und seine Schwachstellen. An welchem Moment oder nach welchem Schwinger wird wohl der opportune Zeitpunkt sein, um zwei Schläge anzubringen, um dich danach wieder hinter dein Schild zurückzuziehen?
Ja, es wurde mal Zeit, endlich mal sich was Neues auszudenken für diese Bossformel und das haben sie hier gemacht und das fand ich sehr nett. Hat mir gut gefallen und gab dem Ganzen, deswegen habe ich mich auch so drauf gefreut dann, also was heißt drauf gefreut, aber deswegen habe ich das auch so wertgeschätzt, gab dem Ganzen auch atmosphärisch mal wieder was obendrauf. Es hat einfach gut gepasst zu diesem Areal, dieser Kampf gegen die aufkommenden Ratten an Indiana Jones, musste ich auch denken und ich habe mich auch richtig doll gefreut, als dieser Kampf zu Ende war, auch rückblickend, weil die Frustration nie so wahnsinnige Höhen erreichte, denn dieses Bonfire ist ja wirklich extrem fair gelegt. Und ich muss sagen, ich bin, also, ne, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, welche Rolle so die Platzierung der Bonfire spielt und welche Emotionen man damit verbindet. Aber in dem Fall war es einfach mal wirklich nett, direkt, also wirklich 2 Zentimeter vor der grauen Nebelwand mal ein Bonfire zu haben. Das hat alles so viel schöner und erträglicher gemacht, das war toll.
Ja, stimmt. Super kurzer Rückweg, wenn es dann mal nicht geklappt hat. Und dann direkt danach ja auch noch ganz ulkig, da gibt's ja auch noch so eine, weiß ich nicht, das kann ja nicht mehr die Oberratte sein, aber auf jeden Fall ist das eine Covenant-Ratte.
Bürgermeister irgendwie, ich hatte so Bürgermeister-Vibes von dieser Ratte.
Ja, sowas oder weiß ich nicht, hier so der Kommerzienrat oder sonst irgendwas, auf jeden Fall, dem habe ich natürlich auch gleich wieder gesagt, so ne. Eure ganzen Clubs, ja, dieses Bündlerische, das ist nicht meins, du, mach mal du dein Ding hier unten. Der war auch wieder sofort eingeschnappt wie alle anderen, auch wenn du ihnen sagst, dass du nicht sofort ihrem Verein beitreten willst. Wie so Bertelsmann-Klinkenputzer früher, ja. Und Das war's dann eigentlich auch schon fast, ne?
Ja, genau. Ich habe auch abgelehnt. Mir erschien das jetzt hier. Also, ich lasse mich gern beeindrucken, wenn da mir so ein Ritter mit einer krassen Rüstung entgegenkommt, wenn ich irgendwo an einem mythischen Ort stehe und da die Möglichkeit bekomme, irgend sowas beizutreten. Aber jetzt eine Ratte, die da steht auf so einem Felsen in einem Level, den ich eh von dem Bosskampf abgesehen nicht sonderlich mochte. Ich sah da jetzt wenig Grund, irgendwem da meine Hand zu strecken. Also bin ich weitergegangen. Und zwar weitergegangen, André, bevor wir das jetzt verschlucken, zu einem der inszenatorischen Höhepunkte bisher, die ich in diesem Spiel erlebt habe, ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber ich hab's geliebt. Da habe ich anerkannt, wegen dieses Kunstgriffes, zungenschnalzend, weiß ich nicht, von der Couch mich gerollt. Und zwar, vielleicht weißt du auch, was ich meine, wenn man die Ratte verlässt, dann läuft man den Gang weiter, biegt nach rechts um und plötzlich blickt man, oh, das ist so eine coole Szene, einem also überlebensgroßen Skelett entgegen, das wie von der Decke zu hängen scheint, durch ein Loch hängt und einen quasi direkt anschaut. Und dann eine Sekunde später, wenn man begreift, was man da eigentlich sieht, stellt man fest, das ist quasi aus seinem Sarkophag mal rausgerutscht. Man sieht auch noch links von diesem hängenden Skelett die Sarkophagplatte hängen. Und das ist so ein schöner, also fast schon ein Jumpscare. So ein Moment, den du gar nicht kommen siehst, den fand ich so schön platziert. Das war mal wieder so Level-Design. So, das war schön, war richtig schön.
Es hat mich an das Skelett hinter der Tür erinnert.
Das Skelett, ach so, als A.
Weißt du, das so in die Wand eingelassen, wo du so die
aber das war ja ein Gag.
Tür aufmachst und erwartest einen Raum und dann ist dann eine Wand dahinter, in der dieses Skelett drin steckt und so.
Fandst du das nicht gruselig hier? Also so ganz kurzer Schauer überm Rücken?
Ich hab das irgendwie, weiß auch nicht, es war sofort klar, dass das kein Gegner ist und damit war's, also ich weiß schon, was du meinst, es ist so platziert, ja. Man geht quasi um so eine enge Kurve und dann wird der Blick auf das Skelett frei. Was ich nett fand, und das ist eigentlich der einzig nette Winkelzug in dem Level ist, dass du dann dort, das ist da mit seinem Sarkophag anscheinend irgendwie abgestürzt und hat dort die Decke durchbrochen. Und da ist ein Loch in der Decke, dadurch kannst du dann wieder runterspringen und kommst in den ersten Raum, in dem du in dem das Gebiet so eigentlich losging. Und da war so eine auch wieder, fast schon wieder wie der Brunnen, durch den man herabgestiegen ist, ist dort auch so eine Umsäumung, so eine runde, brunnenförmige Mauer, die das umgibt. Und da kommst du eigentlich anfangs nicht rein, weil unsere Ritter, egal wie viel Agility, können ja kaum das Bein höher als Kniehöhe heben, um über so eine Mauer zu steigen. Und jetzt kannst du also dich von oben in diesen Steinkreis reinfallen lassen und dann, wie du feststellen wirst, auch noch weiter runter. Also da geht es quasi in einen weiteren Brunnenschacht runter, wo man dann so eine kleine, nennen wir sie mal, Nicht-Jump-'n'-Run-Passage absolvierst. Da stecken überall auch so Sarkophage in der Wand und dann kannst du dich auf diese Plattform nach und nach runterfallen lassen. Und da geht's halt einfach tiefer hinein. Und ich fand's aber ganz nett, dass man jetzt am Schluss dort wieder rauskommt, weil diese Kunstgriffe, wo ich in Dark Souls auf einmal staune, ach, jetzt bin ich wieder hier, weil ich irgendwie da nicht den Orientierungssinn habe, um die ganze Zeit nachzuverfolgen und mir zu denken, jetzt komme ich bestimmt wieder da raus. Das ist dann immer wieder cool. Da denke ich immer so, ach nett. Und das ist wirklich auch das Einzige, was so am Level-Design von diesem Grave of Saints tatsächlich auch erwähnenswert wäre.
Ja, ich habe jetzt auch tatsächlich, ehrlich gesagt, jetzt, man folgt im Grunde nur noch den Weg. Da habe ich jetzt nichts mehr mir groß aufgeschrieben, Erwähnenswertes, wo ich jetzt noch dringend drüber sprechen will. Also man im Grunde folgt man weiter dem Weg und kommt dann allmählich ins nächste Areal. Und das finde ich ungleich spannender als da, wo wir gerade sind.
Ja, genau. Da geht's jetzt weiter sozusagen mit den Revival-Themen aus Dark Souls 1. Und eigentlich, das muss ja der Moment gewesen sein, da hast du doch gedacht, ach, ein Glück, ist das schön.
Ist das schön?
Jetzt geht's nämlich zu The Gutter. Das, und jetzt fängt's wirklich an. Also jetzt, das ist der Einstieg zu der Passage des Spiels, die bis zu diesem Zeitpunkt also nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt bin, sondern zu dem Zeitpunkt, über den wir jetzt erzählen. Da wurde es auf einmal eklig. Das ist das erste Mal, dass das Spiel für mich auf einmal richtig anstrengend wird. Nämlich, das fängt bei The Gutter an und in dem danach folgenden Gebiet, da erreicht es dann seinen Höhepunkt.
Also, ich stimme dir zu. Das ist also, ich bin da ganz hin und her gerissen. Zum einen auf einer spielmechanischen Ebene, wir werden noch drüber sprechen, warum. Also furchtbar. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ich habe das irgendwie auch um die Weihnachtstage herum, ich weiß es nicht mehr genau, aber da war ich nicht festlich gelaunt. Das war wirklich ganz schlimm, mich da durchzuboxen. Aber der Auftakt, der erste Moment, als ich da reingekommen bin, da war ich sehr beeindruckt. Da war nämlich was, da ist was passiert, was ich von Dark Souls 2 jetzt ehrlich gesagt schon nicht mehr erwartet hatte. Und zwar wurde hier plötzlich auf der Soundebene was gemacht, was mich zutiefst beeindruckt hat und wo ich glaube ich auch so einen Moment hatte, dass innehaltens Mund ging so ein bisschen auf und ich dachte so, um Gottes Willen, wo bin ich denn hier reingestolpert? Und zwar kommst du in den Eingangsbereich von dem Gatter. Es ist ein riesengroßes Areal, das fast vollkommen in schwarze Dunkelheit gehüllt ist. Und man sieht am Anfang nur wirklich, wenn man da hineinblickt in dieses riesige Areal, schemenhaft irgendwelche Holzkonstruktionen. Man sieht in der Ferne irgendwelche Lichter, die man nicht zuordnen kann. Dann laufen da offenbar auch irgendwelche Gestalten mit Fackeln in der Hand herum. Und dann hörst du aber vor allem eine Art Herz pulsieren. So ein Herzschlag direkt auf deine Ohren drauf, der auch nicht aufhört zu erklingen. Und diese Atmosphäre, dieses Herz pulsieren, das fand ich ganz beeindruckend. Also das hat ganz viel mit mir gemacht. Das war ein ganz toller Auftakt.
Ja, genau. Also das ist auch etwas, das ich später total cool fand. Wenn man dann später gab es einen Moment, wo ich auf einer erhöhten Plattform in dem Bereich stand und da hatte ich da, man kann da auch wieder so ein bisschen wie in No Man's Wharf dann auch nach und nach Fackeln entzünden. Mhm. Und dann guckte ich da so runter und ich dachte, boah, das ist eigentlich schon fast heimelig. Das ist so ein bisschen wie wenn man das schon mal erlebt hat, wenn man im Winterurlaub vom Berg so im Dunkeln, ja, vielleicht auch noch schon bei Schnee oder so, Skifahren oder sowas, wenn du dann runterkommst und du siehst das Dörfchen in der Ferne. Es ist alles irgendwie dunkel und kalt und in der Ferne leuchten überall auf einmal diese warmen Lichter. Und das hatte das, wenn man da so runtergeschaut hat, da waren auf einmal überall diese warmen Feuerchen in einer kompletten Dunkelheit. Und das wirkte irgendwie, ja, eben so geradezu schon gemütlich. Das hatte so eine heimelige, so eine hickelige Atmosphäre, wo ich gedacht habe, so, ist ja krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich in dem Gebiet noch so eine Assoziation irgendwann bekommen würde. Aber ansonsten ist es eigentlich Blythetown 2.0 und als hätten sich die Designer gefragt, was wäre denn, wenn diese Holzkonstruktionen aus Blythetown kombiniert wären mit der nicht ganz vollkommenen, aber ähnlichen Dunkelheit aus Tomb of Giants.
Plus Gegner, die auf dich zurennen, explodieren und dich vielleicht von großen, von Brücken oder von irgendwelchen Plattformen stoßen können. Das kommt noch dazu.
Und vor allem, und das ist wirklich, das können wir auch an der Stelle, die werden erst später, der Hasshöhepunkt für dieses Gestaltungselement kommt eigentlich erst im dann darauf folgenden Abschnitt, aber auch nur, weil es mir da am meisten zugesetzt hat, Statuen, die Gift spucken und aber auch nicht unbedingt jede einzelne, sondern zwischendrin eine Auswahl davon und auch da bin ich der Meinung, du siehst denen jetzt nicht an, welche von denen spuckt Gift und auch also ohne Vorwarnung, also nicht irgendwie so der typische Game Design Kunstgriff wäre eine Animation oder irgendein Leuchten, wo man sieht, die laden einen Angriff auf und dann spucken sie, sondern im Gegenteil, weil dieses Areal gerade zu Anfang so düster ist, du auf einmal treffen dich irgendwelche Giftprojektile und du hast keine Ahnung, wo die herkommen. Und wenn meine Rüstung eines nicht kann, ist es Giftschaden abwenden. Das ist eine meiner großen Schwachstellen auch noch gewesen in dem Bild, ja, sowohl was Ausrüstung als auch was Charakterprogression angeht, die ich hatte. Das heißt, so 2, 3 von diesen Treffern und schon war bei mir der vergiftete Zustand ausgelöst, der enorme Auswirkungen drauf hatte. Du kannst deiner Gesundheitsanzeige dabei zusehen, wie sie nach unten tickert. Und du kannst von Glück sagen, wenn du schnell genug irgendein Heil-Item überhaupt nur auswählen kannst, um das zu beseitigen, sonst bist du tot. Also so ging es mir zumindest.
Bin vollkommen bei dir, ja.
Ja, und also das in Kombination, ne? Selbst hinterher, als ich diesen Level schon besser beleuchtet hatte, war es teilweise schwierig zu sehen, welche von den scheiß Statuen hat denn jetzt gespuckt. Du siehst dann, wenn das Projektil unterwegs ist, kannst du es ganz gut sehen, wie es dann fliegt, diese grünen Rotztropfen, den die da schießen, ja. Aber ansonsten, also das fand ich dermaßen nervtötend. Und vor allem nicht mal, weil es per se so schwer wäre, sondern was du machen musst, ist halt diese Statuen abräumen. Die kann man zerschlagen. Aber das hat die Progression durch diesen Level so unfassbar zäh gemacht, weil das bedeutete, langsam vorrücken, Schrittchen für Schrittchen, immer in der Gefahr, jetzt könnte was anfangen zu spucken, dann trifft dich was, schnell zurück erstmal außer Reichweite, wo ist es hergekommen, verorten, ist die Statue überhaupt für mich erreichbar oder ist die auf der Plattform gegenüber, das eine heißt durchrennen, das andere heißt zerstören. Und dann musste ich die nach und nach wegräumen. Und diese Dinger, die lassen sich auch nicht quasi durch meinen Respawn-Trick sozusagen, also diese, ne, nach einer Zeit respawnt etwas nicht mehr Mechanik. Die ist auf diese Statuen, glaube ich, nicht anwendbar. Beziehungsweise ich habe jetzt den Bereich nicht so häufig neu gemacht, dass da sind auch alle Gegner immer noch da, wo sie hingehören. Aber das war einfach nur mega, mega zäh. Da wird auf einmal die Handbremse bis zum Anschlag angezogen.
Unterschreibe ich alles und füge noch eines hinzu, und das ist aber dann schon in der Sphäre von subjektivem Spielerlebnis, ist ja sowieso alles subjektiv hier, aber besonders mein eigenes Abenteuer bedingt jetzt folgenden Kritikpunkt nochmal, den ich mir selber ja auch auferlegt habe, quasi mal wieder selbstgewählten Hardmode, ohne es zu wissen so richtig. Ich habe mich nicht getraut, die Fackel zu benutzen. Ich habe, für die Fackel muss man ja wenigstens einen Inventargegenstand, den man in der Hand hält, ablegen und dafür die Fackel ausrüsten. Und meine Spielweise, ich sag's nochmal, basiert ja darauf, das Schild zu heben und zuzuschlagen, wenn der Gegner gerade ausholt. Und ich habe mich nicht getraut, in diesem Level ein einziges Mal das Schild oder meine Waffe aus der Hand zu legen und habe diesen Level komplett in Dunkelheit durchgespielt. Komplett. Ich habe keine einzige Fackel benutzt.
Ach Gott.
Ja, also das heißt, für mich war die zusätzliche Herausforderung, die ich mir zugegeben auch selber gegeben habe, dadurch den Weg quasi auswendig zu lernen und quasi mir zu merken, wo ich wo nach links und rechts biegen muss, ohne mich wirklich im Raum orientieren zu können, weil ja alles also arschdunkel ist.
Also das ist aber wirklich krass, weil für mich war, also der Level ist auch noch sehr ausladend und verquast. Also, ne, du läufst hier über eine Hängebrücke, dann musst du da die Leiter runter, kannst dann da hinten auf die nächste Plattform springen. Auch übrigens, auch ein Scheiß, an einigen Stellen kannst du und meiner Meinung nach sollst du auch einfach auf eine tiefere Ebene runterspringen und dich runterfallen lassen. An anderen Stellen sieht's so aus, als ob das gehen müsste und du stürzt in dein Verderben. Und das muss ich sagen, habe ich gedacht, das ist aber auch ein Kack-Level-Design. Dass da etwas aussieht, also da ist in 3D modelliert noch unten ein weiteres Stockwerk eines Gebäudes oder sowas. Da ist keine Plattform, die jetzt deutlich hervorragt, wo du siehst, okay, wenn ich hier runterfalle, landet meine Figur. Aber du kannst ja so ein bisschen auch in etwas reinsteuern, ne, wenn du dich runterfallen lässt. So ein kleines bisschen Air-Control gibt es ja. Und da habe ich dann echt an einer Stelle mindestens gedacht, okay, ich lasse mich jetzt hier runterfallen und drücke einfach nach links und dann lande ich auf dem Ding. Und das passierte nicht. Oder auch toll an einer anderen Stelle, da hat's geklappt, dann stand ich da. Nur da war halt nix. Ne? Das sah halt so aus, als ob man da landen kann, konnte man auch landen. War aber trotzdem eigentlich nur die Vorstufe zum Tod, weil der einzige Weg davon runter war, dann den restlichen Weg in den Abgrund anzutreten. Und an anderen Stellen musst du aber so vorgehen in dem Level. Und da habe ich dann auch sehr laut geflucht, weil ich gedacht habe, ihr blöden Spackos, ey, dann baut doch bitteschön wirklich, da sind alle, da muss nur noch schwarze Luft sozusagen, ja, der dunkle Abgrund des Todes muss da lauern, das muss hundertprozentig eindeutig sein. Hier, wenn du hier runter springst, dann ist das finito. Und nicht, ach ja, guck doch mal, könnte doch was sein, ne? Ist aber nicht. Haha, lustig, ja. Tralala.
Ja, finde ich auch wirklich einfach nicht gut gemacht. Und ich habe dann, wie gesagt, auch gespielt, glaube ich, wie ein Speedrunner das spielt. Also ich habe dann auswendig gewusst, wenn ich hier rüber gehe, von welcher Seite aus sich wann welcher Gegner dreht, wie viele Schläge ich da geben muss und wie ich an denen vorbeikomme. Es war in sich schon wieder eine faszinierende Spielerfahrung, weil ich so, glaube ich, auch noch nie so ein Spiel gespielt habe. Aber es war auch anstrengend. Also es hat viel Zeit gekostet. Und dann, jetzt kommt's. Dann war ich ja froh, als ich ungefähr auf halber Strecke, sag ich mal, oder vielleicht drei Viertel durch den Level durch, ein Bonfire entdeckt habe, ein zweites. Und dann habe ich aber das Problem gehabt, sag mal, wie komme ich an das eigentlich ran? Weil dieses Bonfire ist quasi an dieser Stelle im Level erkennbar durch eine Holzwand hindurch. Ne? Das ist alles so in so Blighttown-Architektur gehalten. Das heißt, die Bretter sehen aus, als würden sie gleich auseinanderfallen. Tun sie aber normalerweise nicht. Das sind ja normalerweise wirklich solide Gebäude, auf die du da hochsteigst und gegen die du da rennen kannst. Und dann stand ich da getrennt durch diese Holzpalisaden bei diesem Bonfire und dachte mir, ja, was wollt ihr denn jetzt von mir? Muss ich mich runterfallen lassen und dann auf der anderen Seite hochklettern, weil da waren auch Leitern? Und dann stellt sie ja raus und das hat tatsächlich, und da gebe ich zu, da habe ich eines der wenigen Male, ich glaube, das war vielleicht das zweite Mal in meinem Spieldurchlauf, da habe ich gegoogelt und mich gefragt, nachdem ich da tausendmal runtergefallen bin, wie komme ich denn an das zweite Bonfire? Und das Internet gab mir recht, in den letzten 7 Jahren haben da hunderte Menschen, wenn nicht sogar tausende, auf Reddit und irgendwelchen Foren regelmäßig Threads eröffnet, wie komme ich an das zweite Bonfire im Gatter? Und es stellt sich heraus, auch völlig frech, weil an der Stelle irgendwie auch neu, du kannst diese Holzpalisade einschlagen. Ausgerechnet hier kannst du plötzlich mal eine Holzpalisade kaputt machen. Was ist das denn für ein Quatsch?
Wobei, da ist dir vielleicht auch deine Dunkelheit so ein bisschen zum Verhängnis geworden, ja, weil es gibt dieses Element der zerstörbaren Palisaden, das lernst du in dem Level kennen. Also da gibt's so ein, zwei Zugänge ins Innere von so, ich nenne es mal Gebäuden, ne? Es sind also wirklich so windige Holzkonstruktionen, die dann einen Raum entstehen lassen. Mhm. Und da kannst du dich manchmal schon reinschlagen. Und wenn das dann, wenn du das dann schon kennengelernt hast, dann weißt du, wie die aussehen. Für mich war das, also ich bin echt fasziniert davon, dass du das durchgestanden hast, weil für mich war, ich hab's ja schon erzählt, ich fand schon in No Man's Wharf es angenehm, diese ganzen Fackeln anzuzünden. Ja. Ich hatte mir auch zwischendrin vorgenommen, dass ich alle Fackeln anzünden möchte in diesem Level. Einfach, weil ich es ja auch schön fand, wie der dann so nach und nach so ein bisschen zum Leben erweckt und auf einmal nicht mehr so feindlich wirkt, sondern überall leuchten Feuer. Und das hat meine Progression durch den Level visualisiert. Wenn ich neu in den Level reingestartet bin, konnte ich sehen, wie weit sich die Lichter schon in die Ferne erstrecken, ja, und habe gesehen, so weit bin ich vorgerückt. Und da, wo es noch dunkel ist, bin ich noch nicht gewesen. Schön. Das Einzige, was dann verhindert hat, dass ich die letzten, weiß ich nicht, da stehen jetzt noch 2, 3 Fackeln rum oder so, die ich nie angezündet habe, weil der Mechanismus ist ja so, du brauchst ein Feuer, um deine scheiß Fackel anzuzünden. Du kannst jetzt nicht einfach eine Taste drücken und sagen, so, hol mal Fackel raus. Sondern du musst halt eine existierende Fackel nehmen, um sie anzuzünden. Beziehungsweise ich weiß, es gibt auch noch diese, was sind denn das so, Firefly Seeds oder irgend so ein Scheiß. Du hast irgend so ein Ding, mit dem kannst du die Fackel auch ohne ein existierendes Feuer anzünden. Davon habe ich aber so wenige gehabt und ich glaube bis heute, dass ich die nicht benutzen wollte. Und deswegen habe ich diesen Plan dann nie zu Ende geführt, weil ich war dann nämlich am Schluss bei den letzten Fackeln, dann kam noch mal ein Gegner, dann musste ich irgendwie kämpfen und habe vor Schreck irgendwie das Dings hier, die Fackel weggepackt und das Schild rausgeholt und dann war die Fackel wieder aus. Dann habe ich gedacht, jetzt klettere ich nochmal hier hoch, vielleicht ist da irgendwo direkt noch was, das brennt, und das war da aber nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück dahin, um diese blöden Fackeln anzuzünden. Ich hatte immer, das ging mir aber bei den No Man's Wharf auch schon so, ich hatte immer die Hoffnung, dass das ist wie bei Zelda. Weißt du, bei Zelda gibt es ganz viele dieser Rätsel, da musst du 5 Feuerschalen anzünden, dann geht die Tür auf irgendwo, weißt du, dann kommt dieses Düdel, 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 ja, und dann ist irgendwo eine Truhe. Und ich habe immer gedacht, so, Mensch, das ist doch hier bestimmt genauso, du musst alle anzünden und dann passiert irgendwas Tolles. Und nachdem das bei dem No Man's Wharf schon nicht geklappt hat, da war es ja eigentlich dann nur so, dass halt das immer mehr diese komischen, langarmigen Kreaturen zurückgedrängt hat, habe ich hier dann gedacht, so, ja, wahrscheinlich ist das vergebene Liebesmühe, und am Schluss stehst du da, hast alle Fackeln angezündet, und nichts passiert. Oder, und noch schlimmer ist ja immer, stehst ja da, weil das Areal so groß und so verwinkelt ist und denkst dir so, fuck, habe ich jetzt alle angezündet, ist nichts passiert? Oder ist irgendwo noch eine? Ja, und dann hat das schon alles so lange gedauert, da hatte ich dann keinen Bock mehr.
Ja, also ich beneide dich fast um diesen Moment, weil ich glaube, den würde ich auch als magisch empfinden, wenn man da durch diesen Level durchgeht und den nach und nach so freischaltet, also so optisch. Ich glaube, das hätte mir gut gefallen, aber das hat ihn nicht. Also der war stockduster weiterhin und deswegen ging dann wohl auch diese Sache mit den zerstörbaren Holzpalisaden an mir vorbei. Also für mich war das null erkennbar, also gar nicht, wirklich keine Chance. Ich war zutiefst überrascht, dass das funktioniert, habe mir ein Video angesehen und mir gedacht, ach okay. Und dann hatte ich dieses Bonfire und das war schon mal eine Erleichterung, weil ich dann nicht mehr durch diese Schwärze immer wieder gehen müsste, was schon ein ganz schöner Weg ist, wenn man da immer nur sich an diesen groben Himmelsgestirnen orientieren muss, wie ich.
Ja, genau. Ja, wie gesagt, also das stelle ich mir noch ätzender vor. Und wie gesagt, also ich fand den Abschnitt schon eigentlich relativ ätzend, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man die giftspuckenden Scheißstatuen so ein bisschen mit einbezieht. Hast du wenigstens hier das große Tier gefunden?
Ah, ja, habe ich mir sogar eine Notiz zu gemacht. Richtig, ja, genau. Du meinst diese, Riesen, ich habe sie genannt, Riesenameisenwanze.
Ja, genau, also was auch immer das ist, also irgendein riesiges Insekt gibt's dort zu finden. Und, aber hast du eine Ahnung, was das soll? Was macht es da?
Ich bin da hingegangen und hab mir gedacht, so, haben sie vergessen, ihre graue Nebelwand aufzuhängen? Jedenfalls, Bossfight. Ich hab dann natürlich alle meine Waffen gezogen und hab mich draufgestürzt und dachte ja wirklich erst, okay, ich werde hier sterben, das Ding ist riesig. Ich will aber mal gucken, wie viel ich da schon abziehe. Ich war voll im Bosskampfmodus. Und dann sah ich aber erstens, ganz okay Schaden und zweitens vor allem, das Ding wehrt sich gar nicht. Und das ist nämlich mit was anderem beschäftigt. Das scheint so eine Art weißen Nebel auszustoßen oder so. Irgendwas macht das Ding. Und dann habe ich da einfach draufgeschlagen und bis es dann weg war. Und dafür gab es auch nicht besonders viel Seelen als Dankeschön, was mir schon wieder gesagt hat, ich habe hier was falsch gemacht. Aber ich habe das Ding auf jeden Fall ausgelöscht.
Okay. Ja, ich habe nämlich auch, ich habe das gefunden, oder? Das ist in so einer Höhle in der Nähe von diesem zweiten Bonfire. Und wie du schon sagte, das pustet so komischen Dampf, Nebel, Rauch, was auch immer um sich herum. Ich habe erst gedacht, oh, da gehst du bestimmt rein und dann siehst du schon wieder, wie da der Balken hochgeht für Versteinerung, Vergiftung oder was auch immer. Aber das ist nicht der Fall. Da sind diese komischen kleinen Pilzsporenwesen, die kommen da, die greifen dich an, die haust du weg. Und dann stand ich da mit diesem Insekt. Und da habe ich gedacht so, okay, das macht nichts. Und dann habe ich aber auch, ich habe dann meinen Ring wieder rausgekramt, mit dem ich ja schon hier mit Scorpio Man gesprochen habe und habe gedacht so, hey, komm, das ist jetzt der zweite Moment im Spiel, wo es sich auszahlt, dass du die Kohle für den Ring auf den Tisch gelegt hast. Jetzt unterhältst du dich mal mit dem Insekt hier, ne, schnackst ein bisschen mit dem und es gibt dir dann bestimmt irgendwie einen Blumenstrauß und zwei Ringe oder sowas. Nee, grunzt weiter nur vor sich hin, ist aber friedlich. Und ich weiß bis heute nicht, was es macht. Ich habe keine Ahnung, was das soll.
Hast du kaputt gehauen?
Nein, ich habe es leben lassen. Es war ja friedlich. Ich habe mir gedacht, so, nee, ich habe genug Feinde. Ich muss mir die neue schaffen.
Also ich habe, also was ich mir sofort gedacht habe, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das Dark Souls 2 zutrauen darf. Bei Dark Souls 1 hätte ich mir das gedacht, dass dieser Nebel schon wieder in irgendeinen anderen Level reingepumpt wird. Und wenn ich hier das Monster kaputt haue, dass ich dann woanders mir einen Levelbereich öffne. Das war sofort meine Annahme.
Ja, aber der Nebel war ja auch harmlos. Da konntest du ja easy durchlaufen, also.
Ja, aber wer weiß, was da passiert noch mit dem Nebel. Ist ja alles möglich in diesem Scheißspiel.
Ja, möglich schon, aber eigentlich, weil in dem Bereich, da sind wir ja durch und da ist ja auch nichts mehr dann gekommen. Also ich hab gerätselt die ganze Zeit. Ist es so, also ist es halt einfach nur da? Also ich meine, ich befürchte inzwischen so ein bisschen, die Erklärung ist halt einfach, ja, dann haben sie halt mal ein fettes Insekt in die Höhle gesetzt, das macht nichts. Und dann haben sie gesagt, so, ja, Spieler, jetzt guck mal, was du mit dem Insekt machst. Machst du was oder machst du nichts?
Da haben wir bestimmt irgendeine Itembeschreibung wieder nicht ausgeklappt, in der da drin steht, diese Ameise ist Metelik der Vierte, ehemals König von Trongelong und jetzt eine Ameise.
Ja, genau. Stimmt. Das ist irgendwie so eine versteckte Anspielung an das Pilzkönigreich bei Mario. Ja, deswegen auch diese Pilzviecher da am Anfang. Also ja, aber du hast auch kein geiles Item gekriegt, ne? Weil du es kaputt gehauen hast.
Nee, gar nichts. Auch keine vielen Seelen. Und das ist ja immer so ein Indikator, große Viecher, wenig Seelen. Ja, war nicht richtig. Hättest du was anderes machen müssen.
Ja. Ich meine, wenn sich das nicht wehrt, wäre ja auch ganz schön dreist, wenn du dann jetzt auch noch irgendwie viele Seelen dafür aufs Konto kriegst. Hast ja nichts geleistet.
Richtig.
Also hier einfach nur fürs Aufstehen und Kaffee trinken, kriegst du von Dark Souls noch nicht den Scheck aufs Konto. Ja, das war echt so, sehr merkwürdig, weil es sieht so bedeutsam aus. Ne?
Ja,
es ist so, irgendwie so direkt an diesem Checkpoint und da ist es und es ist riesig und es bummt irgendwas und so und du denkst dir so, ja und nu, was jetzt, keine Ahnung.
Also, davon abgesehen, gibt's noch eine Sache, bevor wir quasi, weil das ist alles kurz vor dieser grauen Nebelwand, auf die wir die ganze Zeit zusteuern. Es gibt noch eine weitere Passage, die möchte ich noch mal kurz frustriert hervorheben und da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ist aber eigentlich auch egal, ob die jetzt vor oder nach dieser Ameise ist. Und zwar hat dieser Level, also hier dieser Gatter, wir sind eigentlich auch schon gerade beim Central Gatter, für diejenigen, die hier gerade nachlaufen den Weg, da gibt es so einen Flaschenhalsmoment. Man muss einen kleinen Durchgang durchschreiten, einen Durchbruch in dieser Felswand, die den Level teilweise begrenzt. Und dieser Durchbruch ist vollgestellt mit Vasen. Und das sind keine normalen Vasen, sondern die sehen auch schon so aus, so ein bisschen so, da ist bestimmt wieder, ist was Ekliges drin.
Das ist die Alien-Eier-Version von Vasen.
Ja, genau. Und das war halt jetzt schon wieder für mich so ein Müll, weil ich bin kein Spieler jetzt hier in diesem Universum, der irgendwas dabei hat, was über die Reichweite einer Keule hinausgeht. Ich habe keine Wurfmesser, ich habe keine Zaubersprüche, ich habe nicht mal Pfeile für einen Bogen. Und dann stellt sich heraus, nämlich, und deswegen sage ich das hier, wenn du gegen diese Vasen kickst oder reinrollst, wie ich es bei meinem ersten Versuch gemacht habe, stellt sich heraus, na klar, sind die nicht mit Wasser oder mit Limonade gefüllt, sondern mit köstlicher Säure. Und diese Säure frisst sich natürlich sofort in alles, was du an Leib und Haaren trägst. Und dann kannst du alles reparieren gehen. Und das war bei meinem ersten Mal so, da bin ich dann durchgerollt, war sofort natürlich kaputt und wusste eigentlich, jetzt kannst du es eigentlich auch sein lassen. Jetzt kannst du eigentlich zurück nach Machula reisen, alles reparieren lassen und wieder hierher zurück. Und die nächsten Male, wir werden es gleich drüber sprechen, was dann jenseits dieser Nebelwand hinter dieser Passage ist, Spoiler, ich musste hier noch häufiger durch. Die nächsten Male, du, da habe ich aber immer im Inventar gekramt. Was kann ich denn als nächstes werfen? Dann habe ich da Dungenhaufen draufgeworfen, die ich noch von irgendwo hatte. Ich habe dann noch ein Messerchen gefunden, so ein altes, was ich draufgeworfen habe. Aber du musst ja 3-4 Sachen werfen, weil diese Vasen so doof gestellt sind. Mensch, du, ey. Also das war ein Akt, da immer durchzukommen. Das hat mich ja genervt.
Ja, ich bin da ganz fesch durchgerollt. Wusste ja nie, was drin ist. Und dann war halt auch bei mir erstmal, das ist, wir kannten das ja schon in den Shaded Ruins. Da war, ne, dieses Ding, wo der Opa mit dem Rollstuhl war. Das war ja unten, da war ja diese Höhle gefüllt mit so Lachen von Säure. Und da hat's mir ja auch schon die Rüstung zerlegt damals. Und, aber jetzt diese Vasen, die waren neu oder ich habe sie nicht wiedererkannt. Also ich glaube, die waren bis zu dem Zeitpunkt waren die im Spiel noch nicht aufgetaucht. Und da bin ich natürlich einfach mal fest durch diese Vasen gerollt. Ne? Das war ja sogar bei diesen Fluchurnen war das ja das probate Mittel, einfach durchrollen und kaputt machen. Und dann war natürlich hier sofort so, haha, ihre Old Knight Armor plus irgendwas ist leider kaputt. Gottlob ist es von da aus ja nicht allzu weit bis zum nächsten Bonfire und dann konnte ich halt einfach nach Majula zurückreisen und den ganzen Kram beim Schmied wieder hinschmeißen und sagen, hier, du weißt, was zu tun ist.
Ja. Ja, genau. Also das wollte ich nochmal hervorheben. Das war immer eine frustrierende Stelle und jetzt kommt's eigentlich. Also.
Ja, jetzt geht's erst richtig los. Jetzt kommt.
Ja, jetzt ist die Frage aber, André, jetzt die Frage. Eigentlich sind wir jetzt schon wieder im Teaser-Areal angekommen, weil das natürlich jetzt...
Ja, das ist es. Ja. Also das ist jetzt schon hier, ne, also die Leute, das sind ja Doppelfolgen, also wir veröffentlichen ja immer 2 Folgen auf einmal. Richtig. Es ist ja jetzt diesmal nicht mit irgendeiner quälenden Wartezeit verbunden, aber das ist jetzt...
Ja, hoffen wir mal, dass mit dem Upload nichts schiefgelaufen ist. Ne?
Ja, genau. Das war nächste Woche. Ja, bei der zweiten Folge gab es leider ein technisches Problem und kommt in 3 Monaten. Ja, aber da geht's ja dann relativ bündig weiter. Aber genau, nee. Dafür reichen jetzt hier die 9 Minuten oder sonst irgendwas, die wir in dieser vorgesehenen Laufzeit für eine Folge, das reicht nicht. Das ist wirklich das Schlimmste.
Wow, dieser Satz, ne?
Das Schlimmste.
Durchgestolpert durch diesen Satz. Hab richtig gesehen, wie du dich immer weiter verwundet hast.
Es war wirklich wie durch Stacheldraht gekrochen. Aber
ja, genau.
Aber das ist nur die aufwallende Emotion dem Gedanken an dieses Gebiet, das jetzt kommt, nämlich Black Gulch. Das war wirklich, also das war mit Abstand das Allerschlimmste überhaupt. Ich fand es entsetzlich. Ich habe da so schlimme Dinge erlebt. Und vor allem immer wieder.
Ich habe da auch jetzt Dinge gemacht, du, das wird spannend. Ja.
Sehr gut. Dann, meine Damen und Herren, war es das für diese Folge und wir hören uns dann quasi direkt ums Eck. Ja, hören wir uns schon wieder mit der nächsten Folge und dann erzähle ich Ihnen auch ausgiebig, warum ich den Black Gulch so hasse. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin.